Herzlich willkommen zur 29. Folge der Bremer Bilderbuchgespräche, dem Podcast für bildbasierte Erzählmedien mit Elisabeth Hollerweger
und Marc Kudlowski. Wir sind heute nach einem knappen Jahr mal wieder am Start und ich freue mich total, dass wir uns A, mal wiedersehen und B, endlich mal wieder über Bilderbücher sprechen, Marc. Ich habe das schon sehr vermisst.
Wir haben da drauf hingefiebert, glaube ich, beide. Und wir haben eine Menge Arbeit hinter uns gebracht. Und wie wir beim letzten Mal gesagt haben, sind wir beide reichlich beschäftigt oder jetzt beschäftigt gewesen mit, in deinem Fall, der Habil und in meinem Fall mit der Dissertation. Und wir haben beide eingereicht. Ja, wir haben es geschafft. Und jetzt wollen wir wieder Bremer Bilderbuchgespräche monatlich stattfinden lassen. Und heute ist die erste Folge, die 29. Im Grunde genommen ist das jetzt die zweite Staffel, würde ich sagen.
Das klingt sehr, sehr gut. Und wir haben uns auch für Bücher entschieden, die im engeren oder weiteren Sinne mit unseren Qualifikationsprojekten zu tun haben.
Als erstes Bilderbuch wollen wir uns gleich die Adaption von Momo anschauen. Die wurde vorgenommen von Simona Ceccarelli, einer Italienerin. Die Textebene wurde von Uwe Michael Gutschan bearbeitet. Und was haben wir als zweites Bilderbuch dabei?
Der Tag der Wale von Cornelius und Tommaso Carusi.
Ist, glaube ich, auch vor kurzem erschienen. Momo ist im Sommer erschienen, im Juli, und der Tag der Wale, ja, im Januar. Ja, aber ich würde sagen, nach unserer Pause lassen wir das mal als aktuelle Neuerscheinung gelten.
Definitiv. Ja, Marc, du bist ja der Momo-Experte und hast auch dieses Buch vorgeschlagen. Mich würde interessieren, wie siehst du jetzt als Kenner all dieser Teile des Momo-Medienverbundes dieses Bilderbuch?
Ja, ich fange erstmal an mit dem, für all diejenigen, die Momo vielleicht noch nicht kennen, von Michael Ende, um was es genau geht. Also Momo, die namensgebende Protagonistin, ist ein Waisenmädchen. Sie lebt am Rande einer großen Stadt in einem verlassenen Amphitheater. Dort wird sie eines Tages von den Menschen der näheren Umgebung, heißt es, gefunden. Also das sind die BürgerInnen der Stadt, aber nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder. Und diese nehmen Momo in ihre Gemeinschaft auf. Sie bleibt im Amphitheater wohnen, aber die Bewohner in der näheren Stadt oder Umgebung sind sehr mit Momo verbunden, denn Momo hat eine besondere Gabe. Sie versteht sich wie keine zweite auf das Zuhören. Das kann sie ganz besonders. Und dadurch, dass sie Erwachsenen sehr gut zuhören kann, ist sie in der Lage, Streit zu schlichten. Aber auch dadurch, dass sie gut zuhören kann, ist sie in der Lage, mit den Kindern besonders schöne Spiele zu ersinnen. Eines Tages ist es aber so, dass diese Idylle, das ist im zweiten Teil des Romans, von den sogenannten Zeitdieben, auch Graue Herren genannt, durchschnitten wird. Die Grauen Herren sind als Metapher auf den Kapitalismus und die mit dem Kapitalismus einhergehende Beschleunigung zu verstehen. Sie treiben die Menschen nämlich zum Zeitsparen an und immer mehr Arbeit in immer kürzerer Zeit zu verrichten. Und ob es die Grauen Herren wirklich gibt, das bleibt offen. Das bleibt uns als LeserInnen als Deutung nahegelegt, aber es ist nicht die einzige mögliche Deutung. Im Roman selbst suchen die Grauen Herren nach und nach die Bewohner in der Stadt auf und verleiten diese zum Zeitsparen. Und dann haben sie auch füreinander gar keine Zeit mehr und sie kommen auch nicht mehr zu Momo, um sich mit ihr auszutauschen, da Momo ja eben so gut zuhören kann und die Probleme der Leute nicht lösen kann, aber ihnen dabei helfen kann. Momo wird darauf aufmerksam, dass irgendetwas nicht stimmt. Vor allen Dingen auch, weil ihre beiden besten Freunde, Gigi Fremdenführer und Beppo Straßenkehrer, von dem Diktat des Zeitsparens betroffen sind. Sucht ihre Freunde nach und nach wieder auf und kommt den Grauen Herren damit in die Quere, was sie gar nicht dulden können. Und daraufhin versuchen die Grauen Herren, Momo aus dem Weg zu räumen. Wie es dann weitergeht, das will ich jetzt nicht spoilern, weil das für die Bilderbuchadaption tatsächlich gar keine Rolle spielt. Also das, was ich jetzt gerade ausgefaltet habe, ist in der Vollständigkeit schon gar nicht im Bilderbuch enthalten, sondern das Bilderbuch fokussiert auf das Motiv des Zuhörens, also auf die besondere Gabe von Momo, die später auch als eine Art Waffe gegen die Grauen Herren eingesetzt wird, ohne so genannt zu werden. Und dazu adaptiert das Bilderbuch den ersten Teil des Momo-Romans, auf den ich gerade zu sprechen gekommen bin. Das ist im Momo-Medienverbund so noch nicht vorgekommen. Alle Adaptionen haben bislang die vollständige Erzählung mit ihren medienspezifischen Mitteln ausgetragen. Und jetzt findet eben diese Fokussierung auf den ersten Teil statt und auf die Gabe des Zuhörens. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, inwiefern das gelungen ist. Man muss dazu sagen, Momo hat, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Also das scheint auch eine Strategie des Hausverlags Thienemann von Momo bzw. Michael Ende zu sein, dieses Bilderbuch passend zum Geburtstag auf den Markt zu bringen. Es ist auch so, dass es einen sehr starken Anklang gefunden hat. Die erste Auflage war sofort vergriffen im Sommer und es musste sofort in die zweite Auflage gegangen werden, was bei Bilderbüchern beileibe nicht selbstverständlich ist. Inwiefern das was über die Qualität des Bilderbuchs aussagt, da werden wir jetzt versuchen, uns dem Ganzen mal anzunähern. Elisabeth, du kennst auch den Momo Medienverbund, bist vielleicht nicht ganz so tief drin und konntest das Bilderbuch als Standalone-Medium womöglich stärker betrachten, als ich dazu in der Lage bin. Welchen Eindruck hat das Bilderbuch auf dich gemacht?
Ja, also tatsächlich war das so, dass ich weiter und weiter und weiter geblättert habe und mich immer gefragt habe, Mist, das Buch wird immer weniger und die grauen Herren sind immer noch nicht da. Wo bleiben sie denn?
Aber sie tauchen auf, das muss man dazu sagen, aber nur am Rande.
Ja, ich war natürlich froh, dass meine Lieblingsszene mit Beppo Straßenkehrer, in der er erklärt, dass man nie an das Ende der Straße schauen darf, sondern immer nur auf den nächsten Besenstrich enthalten ist und dass sie auch ausgestaltet wird. Das hat mich dann wieder ein bisschen versöhnt, aber ich war tatsächlich beim ersten Lesen irritiert und dachte, okay, es hört mitten in der Geschichte beziehungsweise vor Beginn der richtigen Abenteuergeschichte auf. Mhm. Und deswegen hat es mich irritiert tatsächlich. Und deswegen frage ich mich auch, wer ist davon die Zielgruppe? Denn ich könnte mir vorstellen, das ist ja sprachlich auch so ein bisschen antiquiert an Stellen, und hat eben dadurch, dass die Grauen Herren jetzt nicht handlungsrelevant sind, meines Erachtens nicht wirklich einen Spannungsbogen. Wer könnte also dieses Buch lesen? Wenn es vergriffen gewesen ist sofort, dann würde ich denken, das sind Momo-Fans der ersten Stunde.
Ja, aus den 70ern.
Genau, die dann gesagt haben, oh, wir können noch ein weiteres Buch kaufen und unseren Kindern oder Enkelkindern oder wem auch immer schenken. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es für die Kinder sehr sperrig ist, weil diese Gabe des Zuhörens jetzt auch nichts ist, was sie, glaube ich, so unmittelbar erfahren oder begreifen oder so, was würde ich jetzt mal denken.
Mhm. Ja, vielleicht fangen wir mal an, wie die Gabe des Zuhörens entfaltet wird. Zunächst zur Bildebene. Die Bilder sind von, wie ich schon gesagt habe, eingangs Simona Ceccarelli gestaltet. Ich bin ein bisschen unsicher, wie dieser Stil zu charakterisieren ist. Also es ist ein sehr realistischer Stil, naturalistisch. Also für mich tänzelt das immer an der Linie zum Kitsch entlang. Vielleicht kannst du dazu genaueres sagen, zur Bildästhetik.
An manchen Stellen würde ich sagen, wird die Linie zum Kitsch schon auch überschritten. Also ich finde, das ist so eine Mischung. An manchen Stellen sind es wirklich kitschige Bilder und an manchen Stellen, also in der Mimik und Gestik der Figuren, finde ich es aber teilweise sehr emotional aufgeladen oder kann man auf jeden Fall gut auch die Emotionen dann nachvollziehen. Aber so an vielen Stellen überwiegt für mich der Kitsch-Aspekt. Stark finde ich die Seiten, an denen es dann so einzelne Panels gibt und ein Zoom erfolgt auf einzelne wesentliche Dinge oder vielleicht auch unwesentliche Dinge. Wir haben diese eine Szene, in der Beppo neben Momo sitzt, zum Beispiel in dem Amphitheater, und es darum geht, dass Beppo von anderen Menschen als nicht ganz richtig im Kopf beschrieben wird.
Weil Sonderling,
er, ja. Ja, genau, weil er sich ja selber, also hier steht ja nicht ganz richtig im Kopf, weil er selber so lange braucht oder sich Zeit nimmt, auch das Richtige zu sagen und keine Lügen zu verbreiten. Mhm. Und da sitzen die beiden erstmal in so einer Gesamtansicht und dann sieht man aber eben dieses kleine Element, diese Hand, diese sehr alte Hand von Beppo Straßenkehrer, und das finde ich eine starke, stimmungsvolle Szene. Dadurch wird Stimmung aufgeladen und an manchen Stellen, wenn dann so sehr viel Rosa und Glitzer dazu kommt, finde ich es ein bisschen zu kitschig.
Ja, diese Verschachtelung von Bildelementen ist an einigen Stellen der Erzählung funktional, wie an der von Elisabeth gerade geschilderten. Weiter vorne im Bilderbuch war ich ein bisschen irritiert. Da wird Momos Gabe des Zuhörens entfaltet auf Text- und Bildebene, und da findet man dann rechts unten ein Ofenrohr. Dieses Ofenrohr ist auch im Roman enthalten, genauso wie es hier auch abgedruckt ist, jedoch bloß als Schwarz-Weiß-Zeichnung von Ende selbst. Und es findet gar kein Bezug auf dieses Ofenrohr auf der Textebene statt, sondern es wirkt so wie als Verneigung vor dem Original von Ende. Ja, so als Element für KennerInnen, die das hier beim Wiedererkennen womöglich gutieren können. Aber ich finde so etwas weniger gelungen, weil eben Kinder, auch wenn wir jetzt an Mehrfachadressierung denken, habe ich da Bauchschmerzen mit. Also es wirkt an der Stelle für mich, wie dass das so sein musste. Es fügt sich nicht organisch ein.
Okay, ich hätte jetzt zuerst gedacht, weil ich natürlich diesen ganzen Kontext wieder nicht kenne, dass dieses Ofenrohr eigentlich verdeutlichen soll, dass der Mann, der mit dem Ofen auf dem Hautbild sich nähert, dann erfolgreich ist im Anschließen dieses Ofens, dass sie sozusagen dadurch eine gemütliche Erzählatmosphäre schaffen, dass dieser Ofen tatsächlich angeschlossen wird und dadurch man sieht, dass dieses Ofenrohr da draußen rausgeht und das also geklappt hat. Siehst du, ganz banal.
Ja, okay, lokale Kohärenzbildung hast du vorgenommen, die mir nicht geglückt ist, weil ich sofort intermedialen Bezug vorgenommen habe. Ja, okay. Ich weiß bloß, dass es genau so im Roman aussieht und sonst ist da gar nicht eine solch deutliche Wiederaufnahme der Bildebene von Ende gegeben durch Cicciarelli und hier ist es gegeben und ich fand es relativ funktionslos. Aber okay, wenn man es so lesen kann, dann ist es ja doch gar nicht funktionslos, ja. Auf jeden Fall wechselt das Verhältnis von Bild und Text, wie Text zum Bild steht, also abgegrenzt oder mit dem Bild vereint, über das Bilderbuch hinweg. Also das ist relativ unstet. Ich habe den Eindruck, dass erst die Bilder von Cicciarelli da waren, dass vielleicht auch noch gar nicht über eine Bilderbuchadaption nachgedacht worden ist und dass dann im Nachhinein die Textebene kuratiert durch Uwe Michael Gutschan gestaltet worden ist. Viele Sätze auf der Textebene sind so 1:1 oder näherungsweise 1:1 auch in der Vorlage von Michael Ende zu finden. Es gibt auch Sätze, die von Gutschan anscheinend selbst geschrieben worden sind. Das scheint zum Teil notwendig gewesen zu sein, um die Übergänge zwischen den Bildern herzustellen. Zum Teil finde ich es ein bisschen schwierig, weil da die Maxime Show, don't tell verletzt wird. Beispielsweise und Beppo Straßenkehrer, der meistens schweigt, teilt mit Momo die Erfahrung seines Lebens. Einen Weg, der einem unendlich lang scheint, den schafft man nur Schritt für Schritt. Also da wird nacherzählt, was im Roman, im Dialog der Figuren auf größerem Raum nach und nach entfaltet wird, wird hier kurz nacherzählt. Und das ist so ein zentrales Element. Und du hast ja auch gesagt, das ist deine Lieblingsszene. Ne? Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, sondern muss immer Schritt für Schritt vorgehen. Atemzug, Besenstrich, Schritt oder Schritt, Atemzug, Besenstrich. Und das ist auch schön, dass sie es aufgenommen haben. Und ich finde die Bildebene an der Stelle fantastisch. Also ich war auch zunächst ein bisschen reserviert zu Beginn des Bilderbuchs, weil ich den Einstieg auf dem Vorsatzpapier, der gefällt mir überhaupt nicht. Die Textebene wirkt auf mich total zusammengeschustert aus Versatzstücken aus der Vorlage. Der Rhythmus wird überhaupt nicht getroffen. Daraufhin passiert das aber fast gar nicht mehr. Und diese Episode mit dem Straßenkehren, die ist auf der Bildebene so surrealistisch ins Bild gesetzt, weil die Straße, die lässt sich gar nicht so ermessen, wie lang diese ist. Und es wird eine halbe Ewigkeit wohl dauern, bis Beppo die gekehrt hat. Und das wird so fantastisch auf der Bildebene umgesetzt, weil die Straße ja so surreal irgendwann beginnt sich zu drehen oder die Häuser. Also es wirkt so unwirtlich und unwirklich und der Beppo arbeitet sich da durch, beobachtet von den grauen Herren im Hintergrund. Und dann gibt es noch so zwei kleinere comicartige Zooms, können wir sie vielleicht nennen, oder nähere Einstellungen. Und das ist ganz toll gelöst. Also das hat mir sehr gut gefallen. Aber zum Teil eben muss raffend erzählt werden und das geht auf die ästhetische Sprachverwendung an der Stelle, die einen ganz besonderen Klang und Rhythmus. Und zum Teil ist es in der Vorlage auch altmodisch klingt mittlerweile, aber das ist so der ganz spezifische Momo-Sound. Und ja, das war, glaube ich, ein Balanceakt, das hier umzusetzen. An den meisten Stellen ist es gut gelungen, an 1:2 hätte es besser sein können, aber man hat einen Meister wie Gutschan rangelassen und ich glaube auch nicht, dass es viel besser geht.
An der Stelle mit der Stadt finde ich zum Beispiel auch wieder diese Zoom-Stelle ganz toll, weil hier sitzen ja auch Momo und Beppo Straßenkehrer in einem großen Setting.
Totale Einstellung, würde man
sagen. Genau, sie sind total klein dargestellt. Und dann wird aber Beppo-Straßenkehrer nochmal in seiner Mimik gezeigt und er sieht so richtig liebevoll und zugewandt aus. Also ich finde da, das ist so ein typisches Beispiel von einer gelungenen emotionalen Darstellung.
Jetzt würde mich mal interessieren, wenn man ein bisschen weiter nach vorne blättert, in der Vorlage ist auch enthalten, wie der Gastwirt Nino und der Maurer Nicola sich streiten und Momo hört beiden zu und schlichtet diesen Streit. Dass die Schlichtung des Streits zum Erfolg gekommen ist, wird metaphorisch auf der Bildebene symbolisiert durch den Regenbogen, der dann durch die Wolkendecke scheint. Das schlechte Wetter reißt auf. Wie hat dir das gefallen? Ist das schon kitschig, deiner Meinung nach?
Das ist für mich eine absolute Kitsch-Szene, ja, wirklich. Dieses, wie diese beiden Männer sich da umarmen und dann in diesem Amphitheater stehen und überall so bunt. Also, ich weiß nicht. Das ist schon nicht mehr vor der Grenze zum Kitschigen, sondern das ist schon deutlich überschritten,
finde ich. Okay. Auf der Folgedoppelseite gibt es eine Hinzufügung im Vergleich zum Original, nämlich die sogenannte Tierepisode, habe ich sie genannt. Hier im Bilderbuch hört Momo nicht nur den Erwachsenen und Kindern zu, sondern auch den Tieren. Das ist meines Erachtens so in der Vorlage nicht enthalten oder ich erinnere das nicht mehr. Das deute ich jetzt mal angesichts von BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, als behutsame, zeitgemäße Aktualisierung des Erzählstoffes. Wie würdest du das bewerten als Expertin für das Thema BNE?
Ich wollte dich tatsächlich fragen, ob das auch im Original vorkommt, weil ich das so.
Kanarienvogel ja, aber Zuhören von Tieren nein.
Also es wird nämlich hier auch diese kleine Episode erzählt, dass der Kanarienvogel nicht singen wollte und der Junge, der ihn bringt, hat an Momo den Wunsch, dass Momo ihn zum Sprechen bringt und es steht dann im Text, das war eine schwere Aufgabe für Momo, sie musste ihm eine ganze Woche lang zuhören, bis er endlich wieder zu trillern und zu jubilieren begann und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Darstellung einer Mensch-Tier-Beziehung, die auf Augenhöhe gestaltet ist. Und so genau wird es im Bild eigentlich auch umgesetzt. Momo sitzt da mit diesem Kanarienvogel am Finger und sie sind total ja, in Harmonie, könnte man sagen, in Übereinstimmung miteinander.
Und am oberen Bildrand gibt es hier noch eine Parallelepisode mit einem Marienkäfer. Und diese Parallelführung hat mich etwas an Jeppe unterwegs von Jutta Bauer erinnert. Wie findest du das mit dem Marienkäfer?
Das finde ich auch richtig toll, weil es auch so diese Übereinstimmung von Mensch und Natur zeigt. Es ist natürlich auch ein deutlich romantisches Motiv, ne? Das Kind, das genau in Harmonie mit der Umgebung und der Natur lebt, das Naturkind, das hier nochmal aufgegriffen wird, aber auch in dieser Marienkäfer-Szene, die wieder sehr stark rangezoomt ist. Wir sehen also nur den Fingernagel von Momo, wo dieser Marienkäfer sich
Detailaufnahme
zum Abflug bereit macht und dann abfliegt. Genau, das finde ich schon auch gut gelungen. Also es ist für mich eine schöne Szene, eine, die ein gutes Gefühl macht.
Okay, ja. Hier haben wir jetzt diese Hinzufügung. Also ich betrachte das so unter einem Adaptionsaspekt, würde ich sagen. Und auf den beiden Folgeseiten habe ich eine Verdeutlichung wahrgenommen. Nämlich einmal die Charakterisierung von Gigi als Geschichtenerzähler, dass der sich fantastische Geschichten, also im doppelten Sinne, ausdenken kann. Das ist deutlich stärker ins Bild gesetzt. Die Bildebene ist ja auch eine gewisse Sprachlichkeit. Ja, da zieht man so altertümliche Geschichten, Mythologeme vielleicht, die aus der Vergangenheit in die Zukunft wandern oder von ihm aktualisiert werden. Ich weiß nicht, wie man das genau deuten soll. Also auch der Wal, sowas wie Moby Dick.
Hier haben wir einen Bezug zu meinem Buch.
Ja, aber ich glaube, das ist kein intertextueller Verweis.
Ich habe ja vorhin gesagt, die Bücher haben keine gemeinsame Klammer, aber wir haben immerhin jetzt hier auch einen Wal gefunden.
Es gibt Wale, ja.
Hier finden wir vielleicht noch graue Herren.
Vielleicht. Ja, doch, doch. Könnte uns vielleicht gleich gelingen. Wie findest du diese Verdeutlichung? Also in der Vorlage ist Gigi ein Geschichtenerzähler. Momo ist seine Muse, weil sie ihm eben so gut zuhört, fallen ihm besonders gute Geschichten ein. Und was das für Geschichten sind, die auf ja, klassischen Erzählstoffen basieren, wird auf der Bildebene ganz klar dargestellt. Also man sieht hier so eine Kutsche aus der Zeit der Gladiatorenkämpfe im alten Rom. Dann ja, sowas wie ein Bergwerk.
Ja. Altes Griechenland hier, haben wir ja, so eine tempelartige
Konstruktion. Ja, vielleicht passt Mythologeme, die hier aktualisiert werden von ihm,
ja.
Als Beschreibung.
Also ich finde an der Seite einfach das Bild auch wieder nicht schön tatsächlich. Mhm. Also ist jetzt was ganz Subjektives, aber es ist halt auch wieder so ein Bildstil, der so für mich auch antiquiert und aus der Zeit gefallen ist. Das passt natürlich zu den Erzählungen, die da abgerufen werden. Aber ja, ich weiß nicht, ob nicht da weniger mehr gewesen wäre tatsächlich. So hast du natürlich auch eine klare Lenkung der Rezipierenden schon in eine bestimmte Richtung in Bezug auf die Geschichten.
Mhm. Ja, es ist ein Stil, man muss sich das mal anschauen online. Also wir hinterlegen auch einen Link in den Shownotes, ob einen diese visuelle Ästhetik zusagt. Also es tänzelt wirklich immer entlang der Grenze zum Kitsch. Ich weiß auch nicht ganz, wie ich das bewerten soll. Kurz vor Ende, das ist auch in der Vorlage enthalten, da sprechen Momo und Beppo Straßenkehrer davon, das ist sehr kryptisch auch in der Vorlage, dass sie sich wiedererkennen, wo sie auf den Stufen des alten Amphitheaters sitzen, im Sinne von, dass sie früher schon mal hier waren und an dem Bau des Amphitheaters beteiligt waren. So lässt sich das in der Vorlage deuten. Und hier kommt es auch ziemlich mit dem Hammer auf der Bildebene, weil dort ein Junge und ein Mädchen betrachtet werden. Und da habe ich auch so gedacht, ist das vielleicht auch so eine, also diese Deutung, die hier vorgenommen wird auf der Bildebene, so eine Verneigung zum 50-jährigen Geburtstag von Momo, von Michael Ende, der japanischen Kultur sehr zugeneigt war. Also dass hier das Motiv der Wiedergeburt aufgenommen wird. Man kann das so deuten in der Vorlage, aber hier ist es voll ausgedeutet. Und ja, ich frage mich auch hier, ob Kinder da so viel mit anfangen können, wenn man das Bilderbuch an sich rezipiert, da ja auch nicht wirklich ein Spannungsbogen vorhanden ist.
Damit wären wir im Prinzip wieder bei der Frage nach der Zielgruppe und auch nach der didaktischen Verwertbarkeit dieses Buches. Wie würdest du das einschätzen? Ich meine, du hast ja mit dem Medienverbund um Momo auch didaktisch gearbeitet. Würdest du jetzt sagen, ist dieses Bilderbuch ein weiterer Teil, der in der didaktischen Arbeit genutzt werden kann, oder würdest du eher sagen, es ist ein Fanartikel?
Ein Fanartikel ist es auf keinen Fall. Das Motiv des Zuhörens kommt auch in der Vorlage sehr gut raus. Es gibt aber Episoden, die schwierig sind in der Vorlage. Nicht allein wegen der Textoberflächenkomplexität, also dass die Literatursprache an der Stelle besonders widerständig ist, sondern auch, das überhaupt texttiefenstrukturell zu verstehen. Das sind zum Beispiel die Kinderspiele, das ist, glaube ich, das vierte Kapitel in der Vorlage, aber auch das, was ich gerade geschildert habe, dass Beppo und Momo sich wiedererkennen, also dass sie schon einmal an diesem Ort gewesen sind, im alten Amphitheater, oder inwiefern Gigi ein fantastischer Geschichtenerzähler ist, das ist schon schwierig zu verstehen für jüngere Kinder. Momo ist natürlich auch nicht unbedingt an Kinder im Grundschulalter adressiert. Das geht unter Zuhilfenahme des Medienverbundes auch schon in der dritten, vierten Klasse, dass man sich mit Momo auseinandersetzt, aber wirklich nur unter Zuhilfenahme des Medienverbundes und von Ausschnitten, die vorgelesen werden im Schwerpunkt durch die Lehrperson. Insofern finde ich da das Bilderbuch gar nicht uninteressant, weil die Vorlage ist 300 Seiten stark. Aspekte, die auf relativ großen Raum in der Vorlage ausgebreitet werden, also 20, 30 Seiten hier wirklich auf einer Doppelseite ausgerollt werden, sodass sie gut nachvollziehbar sind durch das Zusammenwirken von Bild und Text, wobei ja die besondere Sprachlichkeit der Vorlage nicht hintergangen wird. Also das hat Gutschan größtenteils gut kuratiert, das ursprüngliche Material, und behutsam angepasst. Insofern hätte in einem Medienverbundarrangement das Bilderbuch schon potenziell seinen Platz, muss ich sagen. Aber ich würde es nicht von vorne nach hinten einer Lerngruppe vorlesen, auch nicht mit entsprechender methodischer Rahmung oder Vorlesegesprächsimpulsen. Dazu scheint mir ja die Erzählung an sich nicht spannungsgeladen genug. Also da fehlt der zweite und dritte Teil der Vorlage.
Ja, ich könnte mir so einzelne Szenen tatsächlich vorstellen, wie die mit den Tieren, die wir gerade schon genannt haben, wenn das auch ein Thema ist. Beziehung von Mensch und Tier, dann finde ich, könnte man mit so einer Szene gut arbeiten. Aber dann wäre das natürlich aus dem Kontext eher rausgerissen, sondern würde eher episodisch nach einzelnen Episoden schauen, die dann genutzt werden können.
Ja, was sagt der Pressespiegel an dieser Stelle? Der Amazon-Spiegel, da haben wir mal reingeschaut. Es ist sehr positiv bewertet für Amazon-Verhältnisse, oder?
Ja, tatsächlich. Aber ich glaube, das liegt auch am Fankult um Momo. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das da immer mit eine Rolle spielt und sich da eben auch niederschlägt, dass man dann vielleicht auch alle Folgeprodukte in irgendeiner Form schon mal mit dieser gewissen Nostalgie positiv bewertet. Manchmal hat man ja auch den gegenläufigen Effekt, ne, dass man sagt, oh, ich hatte dieses und jenes Bild und jetzt kriege ich hier sowas vorgesetzt und deswegen finde ich es blöd, dass es jetzt hier nicht passiert, sondern ich habe schon eher das so wahrgenommen, dass es sehr positiv besprochen worden ist.
Ja.
Auch auf der Bildebene, die wir jetzt teilweise ein bisschen kritisch beleuchtet haben.
Ja, unterläuft vielleicht unsere Wahrnehmungsgewohnheiten, dass wir uns da so stark reiben. Andere AdressatInnen finden diese vielleicht ansprechender als wir. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das ein interessantes Bilderbuch im Medienverbundkontext. Als Standalone-Medium würde ich jetzt drüber nachdenken, ob man es unbedingt haben muss. Aber im Medienverbundkontext ist es auf jeden Fall einen Kauf wert. Und bei Thienemann erschienen, wie gesagt, im Sommer, liegt preislich bei 16 Euro, wird vom Verlag ab 6 Jahren empfohlen. Ich denke, dem kann man auf jeden Fall zustimmen. Und die Leseprobe auf der Verlagswebseite, wo man nochmal für sich selbst die Bildebene beurteilen kann, ist in den Shownotes hinterlegt. Und jetzt kommen wir von dem einen Wahl zu den Wahlen, zu dem Tag der Wale.
Das stimmt. Wir können, naja, bei Momo ja noch warten, ob zweiter und dritter Teil dann auch noch.
Ja, das hast du spekuliert. Ich glaube nicht. Aber okay. Wer weiß, ich habe mich dahingehend schon häufiger getäuscht. Scheint ja auf jeden Fall sehr profitabel zu sein.
Okay, ja, wir können ja wetten, Marc. Wenn die nächsten beiden Teile kommen, dann schauen wir mal.
Ja, was die Neuerscheinung eines Fanbruders anbelangt, hatte ich jüngst ja recht. Also die letzte Podcast-Folge hatten wir vor einem Jahr aufgenommen und ich hatte gesagt, in einem Jahr muss dann das neue Bilderbuch kommen und es ist ja vor einem Monat erschienen. Also da hatte ich mal recht, vielleicht hast du jetzt recht, da ist 1-1, okay?
Ja, perfekt. Der Tag der Wale ist ein ganz wunderbares Buch aus meiner Perspektive auch, um jetzt in einer ganz anderen, kontrastiven Weise auf das Mensch-Tier-Verhältnis aufmerksam zu machen. Ich habe ja gerade gesagt, bei Momo haben wir eher so einen Rückbezug zu romantischen Motiven, das ewige Kind, das in die Natur eingebettet und in Harmonie mit der Natur lebt. Und beim Tag der Wale haben wir im Prinzip das krasse Gegenteil. Also wir finden doch immer noch thematische Linien, merke ich gerade. Geschildert wird gar nichts, denn das ist ein textloses Bilderbuch. Wir bekommen auf der ersten Seite eine Großstadtszenerie präsentiert. Es ist in Schwarz-Weiß-Grautönen gehalten.
Bleistiftzeichnung?
Ja, genau. Also wir haben durchweg dunkle, farblose Szenerien dadurch.
Es ist eine verstopfte Stadt mit Autos und Menschen.
Absolut, ein bisschen wie Maulwurfstadt.
Ja, wirkte auch sehr unwirtlich, also wie nachher im zweiten und dritten Teil die Stadt in Momo auch umgestaltet wird. Ja, also im menschenfeindlichen Raum, sogenannte Seelensilos, so Hochhaussiedlung. Also mich hat das sofort an New York erinnert.
Ja, es ist auf jeden Fall eine vollgestopfte Stadt, das stimmt. Und auf der zweiten Doppelseite, nachdem wir diese vollgestopfte Stadt gesehen haben, sehen wir die ersten Menschen, die entsetzt zum Himmel gucken. Es hat mich ein bisschen an Don't Look Up erinnert an manchen Stellen, wo auch die Menschen entsetzt zum Himmel gucken. Und wir selber als Rezipierende können aber noch gar nicht abschätzen, was da eigentlich passiert. Wir sehen nur an dieser schockierten Mimik, dass da was ganz Schreckliches im Anflug ist.
Ja, das ist dieser MacGuffin-Effekt im Film, wenn man in einen Koffer nicht hineinschauen kann, aber die Figuren schon hineinschauen können und ganz entsetzt schauen und man denkt, was ist in diesem Koffer? Aber hier wird es gleich aufgelöst.
Genau, schon auf der nächsten Doppelseite. Wir sehen von unten aus der Froschperspektive verschiedene riesengroße überdimensionale Wale durch die Stadt gleiten, beziehungsweise durch diese Hochhausstraßen, könnte man sagen.
Ja, fliegen die eigentlich?
Ja, die fliegen, die sind ja in der Luft. Und wir sehen darauf verschiedene Reaktionen. Schockierte Reaktionen zum einen, aber wir sehen zum Beispiel auch ein Kind, das seine Nase an die Autoscheibe drückt und ganz verträumt, versonnen reinblickt. Wir sehen Menschen in einem Großraumbüro, die es irgendwie gar nicht fassen können, was da gerade passiert.
Und einige kriegen das gar nicht mit.
Ja,
die arbeiten einfach weiter.
Ja, was auch immer da draußen ist, wir haben unseren Job. Besonders schön ist, dass die Wale in dieser in dieser Umgebung total homogen eingebettet sind. Also eigentlich wirken sie wie in ihrem natürlichen Umfeld. Sie schwimmen, sie schweben durch diese Hochhausszenerie.
Ich muss da einmal kurz nachfragen.
Ja.
Wir sehen jetzt auf einer Doppelseite die Wale schwebend durch die Hochhausszenerie. Alles ist in Grautönen gehalten. Hast du an dieser Stelle die Wale als Bedrohung wahrgenommen?
Absolut gar nicht. Die sind total friedlich. Und das, ich finde, der sieht so ein bisschen aus, einer sieht aus, als würde er fast ein bisschen lachen. Und sie haben.
Der hat aber so spitze Zähne.
Ja, aber hier guckt dann auch das Auge. Sieht so aus, als würde er so vor sich hinschmunzeln. Mhm. Und genau deswegen, weil diese Wale eigentlich total friedlich und auch ohne jemanden zu stören sich an diese Umgebung anpassen, ist besonders eher schockierend, irritierend, was als nächstes passiert. Also zunächst mal haben wir nochmal eine Menschenmenge, die nach oben natürlich ihre Handys reckt und Fotos macht und in der die Gesichtsausdrücke auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Die schauen schockiert, die schauen erfreut, die schauen fasziniert.
Ja, einer jubelt.
Genau, also wir haben verschiedene Reaktionen in dieser Menschenmenge. Wir haben aber auch eine Familie, die vor dem Fernseher sitzt, das Kind völlig unbeteiligt an seinem Handy, das Elternpaar völlig schockiert auf den Bildschirm starren, selbst der Hund kriegt einen leichten Schock in Anbetracht der Fernsehbilder.
Genau, wir wissen wieder nicht, was im Fernsehen zu sehen ist. Erst auf der nächsten Seite sehen wir es oder wir sehen auf der rechten Seite, was die Familie auf der linken Seite schockiert oder gar nicht beteiligt sieht.
Und das ist deine Lieblingsseite, Marc. Erzähl mal, warum ist es deine Lieblingsseite?
Meine Lieblingsseite ist das, weil die später nochmal auftaucht, dann sage ich das gerne.
Okay, genau. Also wir sehen die Wetterfrau und sie zeigt auf die Wetterkarte und auf dieser Wetterkarte sind statt der üblichen Wetterphänomene einfach Wale zu sehen, aber natürlich nicht so in dieser realistischen Darstellung wie auf den Bildern davor, sondern in einer symbolischen, verniedlichenden Darstellung auch.
Ja. So wie Wale aussehen, wenn sie als Spielzeug produziert werden, mit so einer kleinen Fontäne über dem Kopf. Ja.
Und dann switcht das Bild und wir finden uns wieder in einem militärischen Kontext, würde ich sagen. Es wird telefoniert, es wird ein Plan gemacht. Man sieht auch hier in so einem Heranzoomen auf den Schreibtisch des Oberkommandanten oder wie nennt man diese Menschen?
Gute Frage. Auf jeden Fall wird dort ein Feldzug vorbereitet. Also man sieht eine Schlachtkarte, auf der symbolisch dargestellte Wale positioniert werden, Harpunen, die als Artefakte oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, positioniert werden, also wie Spielfiguren im Grunde genommen. Also die Planung eines Feldzugs wird dort auf der Bildebene gestaltet. Textebene ist ja, wie gesagt, nicht vorhanden.
Und dann wird ausgerückt mit vollstem Gerät, mit Panzern, mit riesigen Harpunen, machen sich die Männer auf den Weg, sie marschieren auf und gehen, wie man dann sich natürlich schon denken kann, mit größter Brutalität gegen die Wale vor, die nach wie vor völlig friedlich über die Stadt gleiten. Dann aber, und das finde ich auch das Absurde, natürlich mit ihrem vollen Gewicht auf die Straßen klatschen und die Zerstörung anrichten, die die Menschen wahrscheinlich eigentlich vermeiden wollen. Wir sehen also riesengroße, überdimensionale Walkörper auf den Autos, auf den Häusern liegen. Wir sehen, wie oft die abgeschossen werden mussten, um überhaupt zu sterben. Wir sehen dann einen auf dem Rücken liegend auf so einem Supermarktparkplatz, der das Maul so halb offen hat und eben auch brutal erlegt worden ist. Und auch an verschiedenen Stellen der Stadt, zum Beispiel im Park, liegen dann überall die Kadaver der Wale herum. Wir haben gleichzeitig auch eine Szene, in der die Männer vor dem Wal posieren und ein so ein typisches Jagdfoto machen, wie man das so von Safaris und Elefanten- und Löwenjagden kennt. Und dann kommt wieder der Wetterbericht.
Mhm. Genau, und deswegen hat mir die Seite besonders gut gefallen, weil es exakt die gleiche Darstellung ist, lediglich verändert dahingehend, dass jetzt keine Wale mehr zu sehen sind, sondern dass jetzt wieder überall die Sonne scheint. Und die Wetterfee, die das Ganze präsentiert, ist genau in der gleichen Haltung wie in Bezug auf die Wale. Sie lächelt, sie präsentiert das Wetterbild. Also völlig kontextunangebunden präsentiert sie das Wetter, egal was dort zu sehen ist. Und jetzt scheint wieder die Sonne, alles ist wieder gut. Genauso hat sie aber auch gelacht, als die Wale wie Wetter am Himmelszelt die Aussichten verdunkelt haben. Und diese Seite hat mir am besten gefallen, weil sie hier reproduziert worden ist. Und dieses kaputte Verhältnis oder die nicht vorhandene Bindung zwischen Mensch und Tier an dieser Stelle vermittelt über die Medien für mich im Bild manifestiert. So habe ich das gedeutet. Das hat mir gut gefallen.
Ja, ja, das ist eine wirklich starke Szene, beziehungsweise die beiden
Szenen. Die Kontrastierung, ne?
Ja. Richtig gut.
Ja. Das ist auch das einzige Mal, dass solch eine Wiederaufnahme in der Form stattfindet auf der Bildebene. Also es hat sicherlich auch oder soll vielleicht auch solch eine Funktion entfalten.
Definitiv, denke ich auch. Dass im Prinzip präsentiert wird, die Welt ist wieder in Ordnung. Das setzt sich dann letztlich in der Auszeichnung der an der Schlacht beteiligten Männer fort. Und während die noch ihre Orden verliehen bekommen, schaut der Oberkommandant zum Fenster raus und wir haben im Prinzip wieder einen Aha- oder Erinnerungsmoment, denn sein Gesichtsausdruck ist genauso schockiert wie zu Beginn der der Menschen auf der Straße. Wir können also erahnen, was auf der nächsten Seite passiert. Und dann würde ich sagen, kommt es noch schlimmer, als man es erahnt. Denn was sich da nähert, ist ein völlig überdimensioniertes Wesen. Sieht aus wie so ein Oktopus,
ja,
und fliegt mit seinen ganzen Fangarmen auf die Stadt zu. Nähert sich und sieht da kein bisschen mehr so friedlich aus wie die Wale, sondern da, finde ich, sieht man schon auch deutlicher die Bedrohung, als sie zuvor durch die Wale wahrzunehmen waren. Und damit endet das Buch, also mit dieser noch größeren Bedrohung oder vielleicht auch der ersten Bedrohung, die daraus hervorgeht, dass die Menschen zuvor Raubbau an der Natur betrieben haben, ohne irgendeinen Grund und ohne irgendeine Rechtfertigung.
Das ist interessant, dass du das so ausgedeutet hast, und das ist auch für mich plausibel. Ich hatte das so gelesen, also es ist erstmal auffällig, dass jetzt hier nur ein Oktopus zu sehen ist im Vergleich zu unzähligen Walen. Ich habe das so gedeutet, okay, jetzt fängt wieder alles von vorne an und jetzt kommt ein anderer Meeresbewohner geflogen. Aber wenn ich mir jetzt die Bildebene nach deinen Schilderungen nochmal genauer anschaue, dann sieht es auch so aus, als ob die Tentakel an den Gebäuden entlang schaben, weil der Oktopus auch viel mehr Platz braucht. Mhm. Also diese Enge der Stadt. Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Deutung. Was ich zuvor interessant finde, ist, oder mich gefragt habe, ob das ein Kommandant ist oder ein Politiker, der das Militär beauftragt. Auf jeden Fall ist es so, dass das Ganze recht entzeitlicht ist. Also man kann nicht sagen, die zeitliche Dimension wird jetzt um die Jahrtausendwende sein, sondern so wie die Kommandeure, die Soldaten daherkommen, wirkt es auf mich wie zu Bismarcks Zeit. Könnte um 1900 sein, könnte in der Jetztzeit spielen, ist vollkommen entzeitlich dargeboten, auch an keinen kulturellen Kontext gebunden, also eher schon westlicher, obwohl ich auch zwischendrin dachte, naja, das erinnert mich an deutsche oder russische Offiziere, aber ist natürlich eine Aktualisierung, die ich aufgrund meines Vorwissens vorgenommen habe. Das muss man nicht so lesen, aber diese entzeitliche Dimension finde ich im Kontext der von dir vorgenommenen Deutung auch nochmal interessant.
Auf jeden Fall, weil es ja letztlich zeigt, dass es auch ein Problem ist, dass es schon ganz lange gibt, ne? Dieser Raubbau, diese Zerstörung, die mutwillige Zerstörung von Natur, in dem Fall ja auch ohne irgendeinen Nutzen davon zu haben und die Tötung von Lebewesen. Und da hat man im Prinzip so ein bisschen dieses die Natur schlägt zurück Gefühl am Ende. Und deswegen hat es mich teilweise auch an der Schwarm erinnert, weil da ist es ja auch so, dass dann die Irr, die Macht unter Wasser ist, die am Ende alles Böse sozusagen in Gang setzt, nachdem die Menschen ganz lange Raubbau an der Natur betrieben haben.
Aber wie ist das zu verstehen, dass die Wale durch die Straßen fliegen? Also etwas, das eigentlich im Wasser ist, das in der Stadt dort gar nicht präsent sein kann, ist auf einmal da. Also es lässt sich nicht mehr verdrängen, so kann man das ja lesen. Also etwas, was normal unterhalb liegt, ist jetzt plötzlich oberhalb der Menschen. Wie hast du das gesehen?
Ja, ich habe eher, glaube ich, umgekehrt gedacht. Ich habe gedacht, okay, die Menschen dringen ja mit einer Selbstverständlichkeit seit Jahr und Tag in deren Lebensraum ein und zerstören alles. Und was jetzt im Prinzip beschrieben wird, ist, die Wale dringen in den Lebensraum der Menschen ein und sie sind total friedlich. Und selbst in so einer Situation kommen die Menschen auf keine bessere Idee, als wieder das Schlachten zu starten.
Ja, Schlachten ist der richtige Begriff. Ja.
So, und also auch im Prinzip so einen Spiegel vorhalten. Aber natürlich, ich glaube, und das ist auch das, was ich an dem Buch richtig toll finde, dass es halt so mehrdeutig auch gelesen werden kann. Ein Student kam letztens und hat sich angeguckt und gesagt, ja, aber das ist doch genau wie jetzt im Krieg. Ne? Also der hat das dann gar nicht als Tier-Mensch-Geschichte gelesen, sondern er hat es einfach als Kriegserzählung gelesen, wo auch Gruppen kommen, als anders und störend wahrgenommen werden und vernichtet werden.
Mhm.
Passt natürlich jetzt in aktuellen Kontext auch total gut. Ich hätte es selber jetzt, glaube ich, nicht so gelesen, weil natürlich diese Mensch-Tier-Beziehung für mich an der Stelle so dominant ist. Aber ich denke trotzdem auch, dass es eine plausible Deutung ist, wenn man mit diesem Fokus sich das anguckt.
Ja. Was auf vielen Seiten auffällt, ist, dass der urbane Raum sehr unwirtlich ist. Also der ist wirklich nicht schön. Und was mir noch nicht bewusst geworden ist, bevor du es gerade gesagt hast, ist, dass der die ganze Zeit noch unbeschädigt ist, obwohl er ja so unwirtlich ist. Und in dem Moment, wo die Wale erlegt oder geschlachtet werden, haben wir dort riesige Mengen von Blechhaufen stehen, die zerdrückt sind unter der Last der Wale. Also jetzt ist eigentlich erst ein Problem gegeben. Und dann kommen noch die Oktopusse. Könnte man auch so als Stapelkrise lesen, die sich die Menschen da selbst eingehandelt
haben. Ja, definitiv. Ich glaube, das wird genau ins Bild gesetzt. Das ist ja das, was alles unsichtbar bleibt im Rahmen einer Umweltkrise. Man tut und agiert in irgendeiner Form und man sieht aber das eigentlich nicht, was das auslöst. Und in diesem Moment wird dieses Agieren gegen Natur so eindrucksvoll ins Bild gesetzt, dass du dich davor nicht mehr versperren kannst, sondern es ist ganz offensichtlich. Also ja, auf diesem Supermarktparkplatz finde ich es am eindrucksvollsten. Aber letztlich auch in diesen schönen Parkanlagen, in denen jetzt nicht so viel kaputt geht, weil der Platz ja groß genug ist, aber die ja eigentlich die Erholung wahrscheinlich sein sollen, das Erholungszentrum von dieser stressigen, vollen Stadt und die aber dann auch durch die Kadaver versperrt sind, würde ich sagen.
Vielleicht kann man es auch dahin lesen, dass das Wachsen der Städte und die zunehmende Ballung in den Städten durch Häuser, Fahrzeuge, Menschen natürlich dazu führt, dass der natürliche Raum, also Vegetation beispielsweise, zurückgedrängt wird in der Stadt, dass kein Bezug mehr da ist zur Natur und dass diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal bewusst Umweltverbrechen, die außerhalb der Stadt dieses unnatürlichen, man kann das gar nicht Biotop nennen, also Raum geschehen, dass das so lange ja kein Problem darstellt, bis in dieser künstlichen Welt oder bis diese künstliche Welt von Häusern, Fahrzeugen, Menschen konfrontiert wird mit dem, was dort außerhalb geschieht, was notwendigerweise außerhalb geschehen muss, damit die Stadt ebenso wachsen kann oder was in der Stadt an Abfall produziert wird, Umweltgiften, Abgasen, dass das jetzt eben zurückkommt, weil es plötzlich nicht mehr vor den Toren der Stadt oder im Nirgendwo oder auf einem anderen Kontinent passiert, sondern das Gedankenexperiment, was wäre eigentlich, wenn das, was woanders passiert, hier über uns, also gespiegelt in der Ebene, also nicht am Boden, sondern in der Luft, wenn das da passieren würde, was wäre die Konsequenz?
Ja.
Das ist ganz interessant.
Ja, ich finde das ein richtig starkes Buch und ich glaube auch, dass man in didaktischen Kontexten damit ganz toll arbeiten kann, eben weil es unterschiedliche Bildperspektiven hat, weil es unterschiedliche Dinge vorausdeutet, weil es jetzt so wie durch den Wetterbericht ja manche Dinge auch ironisch, fast zynisch zuspitzt, würde ich sagen. Und man sich auch Seite für Seite so entlanghangeln kann und auf jeder Seite, glaube ich, Gesprächsimpulse setzen kann, aber wahrscheinlich auch einfach die Seiten für sich schon genug Gesprächsimpulse bieten, aber auch Impulse für weiterführende Aufgaben, wie was denken da die Figuren, was passiert hier eigentlich, wie nimmst du selber die Wale wahr, mal dich dazu in die Menge, wie guckst du denn, wenn du diese Szenerie siehst und so weiter. Also ich glaube, da kann man ganz schön viele Dinge tun. Ich vermute oder fürchte leider, dass die brutalen Szenen die Lehrkräfte eher abschrecken werden, weil sie ihnen zu viel sind. Ich würde grundsätzlich aber eher dafür plädieren, dass man sich nochmal die Medienerfahrungen der Kinder vor Augen führt, die ja auch durchaus von solchen Bildern oder anderen brutalen Bildern geprägt sind und die jetzt den Schonraum Grundschule oder auch Unterstufe nicht mehr unbedingt realistisch erscheinen lassen.
Ich finde, es muss auch nicht ein Bilderbuch sein, was in der Grundschule oder Unterstufe der Sek. 1 Verwendung findet, sondern ich finde, es ist ein Gegenstand, mit dem sich ein ganz klares Plädoyer dafür formulieren lässt, dass bildbasierte Erzählmedien eben bis in die Sekundarstufe 2 Verwendungen finden können und dass auch relativ platte Schreibanlässe wie beispielsweise suche dir drei Bilder aus und erzähle die Geschichte nach. Das ist normalerweise nicht besonders ertragreich. Aber hier, ich wäre gespannt, was die SchülerInnen schreiben. Vor allen Dingen auch in der 9., 10. Klasse. Ich glaube, dass das sehr viel Resonanz erzeugen würde, das Bilderbuch. Und da finde ich das Bilderbuch wirklich sehr geeignet für, um nochmal voranzutreiben. Bilderbücher ist nichts nur für Kinder. Boah.
Das stimmt. Und ich wollte auch gar nicht sagen, dass ich es darauf beschränken würde. Ich würde nur vermuten, dass es in den unteren Klassen deswegen nicht zum Einsatz kommen könnte. Und gleichzeitig würde ich denken, dass es das auch
Sollte?
Ja, weil die Kinder ja auch in den Nachrichten von Walfang, von Delfinschlachtung, von keine Ahnung was, also auch in den Kindernachrichten davon erfahren. Und das Bilderbuch genau letztlich auf so einer metaphorischen Ebene nochmal ermöglicht, Antworten zu finden auf Fragen, die Kinder sich sowieso stellen. Und dann hat man natürlich schon so ein typisches All-Age-Medium hier vorliegen, wo ich denke, da können die jüngeren Kinder auch schon was mit anfangen, weil sie eben die Tiere als solche kennen und sich für die Tiere interessieren und dem, was den Tieren so widerfährt. Aber natürlich aufgrund der Bildästhetik man das noch bis in die hohen Klassen einsetzen kann, würde ich auch auf jeden Fall so sehen.
Ja, also diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die verbreiten auch eine recht düstere Atmosphäre. Es ist sehr bedrückend, auf jeden Fall. Also nicht nur, was ins Bild gesetzt ist, sondern auch, wie es dargestellt ist, ist sehr bedrückend. Ich denke aber auch, es wäre gegenstandsadäquat, korrigiere mich, falls ich da falsch liege, wenn man hier aus diesem reichhaltigen Fundus an Bildern, also es ist umfangreicher als das Standard 32-Seiten-Bilderbuch, es sollen wohl 48, 50 sein, wenn man hier selektiv vorgeht und einzelne Bilder weglässt oder selbst bei den Kriegshandlungen. Wenn man diesen Teil weglassen würde, mit dem ersten Teil wäre auch schon viel gewonnen, viel Gesprächsanlass in der Grundschule. Hier taucht etwas Ungewohntes auf. Wie würdest du damit umgehen? Da werden die Kinder sehr stark drauf reagieren und vieles, was die sagen werden, wird man so gar nicht antizipieren können. Also wie stark die da in diesem Umweltkontext wahrscheinlich schon sofort Vorstellungen entfalten.
Ja, und vor allem in ihrer Empathie gegenüber dem Tier und in ihrer eigenen Abgrenzung gegenüber den Menschen, was man öfter beobachten kann, wenn es so um Mensch-Tier-Kontraste und Hierarchien geht. In dem Kontext aber, glaube ich, umso mehr, als diese menschliche Brutalität ja so schonungslos dargestellt wird und so unnötig.
Ja, ich glaube, bei den Rezensionen scheiden sich da auch etwas die Geister dran, oder? Also es gibt begeisterte Rezensionen, 5 von 5, und es gibt auch welche, die sagen, ist das hier was für Kinder?
Also ich habe eine gelesen, wo dann stand, zu pädagogisierend, aber ganz ehrlich, wenn man sich den Markt anschaut an Büchern zur Bildung für nachhaltige Entwicklung für Kinder, da ist so viel Moral, da ist so viel Holzhammer. Und dann haben wir hier so ein Buch, das ohne irgendein Wort einfach eine spannende und natürlich brutale Geschichte erzählt, aber es moralisiert an überhaupt keiner Stelle. Und das kann ich deswegen nicht nachvollziehen, weil es gibt ja ganz verschiedene Bilderbücher. Ich beschäftige mich ja auch viel mit diesen Erzählungen über Nachhaltigkeit und Umwelt. Und das ist so schlimm, was auf dem Markt da inzwischen passiert. So schädlich, würde ich auch fast schon sagen, dass ich mir denke, dieses Buch ist ein Geschenk, dass es endlich mal wieder auch verdient hat, breit rezipiert zu werden, im Gegensatz zu den vielen Holzhammerbüchern.
Ja, ganz ohne Textebene kommt es ja im Grunde genommen nicht aus. Das ist ja immer die Anmerkung bei textlosen Bilderbüchern. Es gibt ja noch einen Titel. Also vielleicht zum Abschluss der Tag der Wale. Was ist jetzt der Tag der Wale? Lässt sich das genau bestimmen, deiner Ansicht nach?
Ja, ich würde sagen, der Titel unterstreicht, wie schnell Menschen Wunder der Natur im Prinzip zerstören können. Denn an diesem einen Tag kommen die Wale und an diesem einen Tag werden die Wale vernichtet. Die Menschen versuchen oder wiegen sich im Glauben, über die Wale zu dominieren und werden eines Besseren belehrt. Deswegen denke ich, ist diese zeitliche Dimension an der Stelle ganz spannend. Denn es ist nur ein einziger Tag. Und so ist es ja auch in der Zeitgeschichte. Wie schnell haben es Menschen geschafft, alles das zu zerstören, was sich über Jahrmillionen entwickelt hat? Ich finde, das wird dadurch ganz gut zum Ausdruck gebracht. Oder wie hast du den Titel gelesen?
Dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Also diese kondensierende Lesart finde ich sehr plausibel. Abschließend möchten wir noch sagen, dass das Bilderbuch beim Karl Auer Verlag in Heidelberg erschienen ist. Kostenpunkt 21,95 Euro. Es ist ja auch etwas umfangreicher als das gewöhnliche Bilderbuch im Januar erschienen. AutorInnen sind Davide Cali und Tommaso Carosi, also heute sehr italienisch-lastig, kann man sagen. Ja, ich glaube, das sind italienische BildkünstlerInnen, die wir heute hatten. Vom Verlag ab 8 Jahren empfohlen. Ja, haben wir schon drüber diskutiert. Leseprobe verlinken wir in den Shownotes. So, und wann hören wir uns wieder?
Ja, ich hoffe vor Weihnachten noch,
ja,
oder?
Ja, wir machen auf jeden Fall jetzt wieder nach Möglichkeit monatlich eine Folge. Das heißt, ihr hört uns noch vor Weihnachten oder um Weihnachten, Driving Home for Christmas mit Bilderbuchgesprächen Folge 30. Das haben wir auf jeden Fall im Blick.
Richtig gut.
Ja.
Ja, dann danke schön fürs Zuhören. Danke, Marc, für das Gespräch.
Und hat mich auch gefreut.
Schön, dass wir wieder am Start sind.
Ja, bis zum nächsten Monat.
Bis zum nächsten Monat. Tschüss.